So, guten Morgen. Genau, Elsbeth hat schon einiges gesagt. Und ich kann mal sagen, ich liebe tatsächlich Zahlen. Ich habe mal ad hoc nochmal eine Zahl reingeworfen. Und genau, Elsbeth hat viel mehr gesagt. Vieles ist eigentlich irrelevant. Ich bin einfach Arjan, wer mich nicht kennt. Ich liebe Zahlen, ich liebe Jesus. Priorität, umgekehrt. Und. Genau, Erntedank heute. Und für mich war das tatsächlich so, wie Elsbeth auch gesagt hat, es gibt zoveel Sachen, die ganz normal sind, die wir uns gewöhnt haben. Die sind eigentlich außergewöhnlich. Ich bin froh, ich bin dankbar, dass ich hier bin, dass ich nicht alleine bin, sonst hätte ich die Predigt umgeleitet. Ich bin dankbar, dass wir ein Auto haben, dass wir hier mal überhaupt kommen konnten, dass ich Frühstück hatte, dass wir ein Haus haben, dass ich tatsächlich mal diese Konferenz besuchen konnte, dass ich Arbeit habe. Ich war noch froher, dass ich mal wieder nach Hause kam, einfach mal wieder einfach zu Hause sein en bij mijn vrouw zijn. Das heißt, ich bin eigentlich unglaublich dankbar. Und so ganz, ganz trivial ist das doch nicht. Oder wenn ich mal viel mit vielen Leuten rede, dann ist das tatsächlich so, ja, ich bin dankbar, dass ich in der Gemeinde bin. Aber der Predigt dauert schon ein bisschen länger. Das höre ich meistens. Oder der Predigt ist zu kurz, oder der Predigt ist zu tief, zu theoretisch, zu allgemein, zu weiß ich was. Ist immer etwas mit der Predigt. Lobpreis, ja, das ist zu laut oder zu leise. Das könnte mit mehr Begeisterung sein. Das ist zu viel englische Lieder oder zu wenig englische Lieder. Die Folien stimmen nicht oder irgendwie etwas mit der Technik. Das klappt dann nicht. Es gibt mal so ein Zoom dabei oder so ein Brumsen. Keine Ahnung, es gibt immer etwas. Dankbarkeit ist eine Entscheidung. Und ja, ich kann mal sagen, unser Auto, ja, ist auch schon mal 10 Jahre alt. Und ja, das wird auch mal Zeit für ein neues. Und unser Haus, ja, ich meine, wir wohnen in Pfungstadt. Genau. Ich meine, da gibt es da immer diese schön, aber, mi. Und es gibt immer mal so diese, für mich die Frage, worauf fokussiere ich mich? Kom ik naar huis, op zondag, zeg ik dan, Gottesdienst, Of focussier ik me tatsächlich over, ik ben dankbaar. Es gibt so viele Leute, die kunnen einfach niet in een Gottesdienst gehen. Niet zo vrij wie wir. Es gibt Verfolgung in de meeste Teilen der Welt. Die meeste Flüchtlinge auf der Erde sind Christen, weil die einfach verfolgt werden für ihr Glauben. Und dann denkst du, dass du alles hast. Und plötzlich gibt es ein Nachbarland, Russland, was dein Land überfällt. Und du musst fliehen. Du stehst auf und plötzlich geht etwas nicht mehr. Du fällst und diese Gesundheit ist ziemlich zerbrechlich. Wir vergessen sehr oft, was wir haben, was für uns normal wird, was eigentlich außergewöhnlich ist. Deswegen, ich entscheide mich dafür, dankbar zu sein. Meine Frau hat auch mal gemeint, ja, du musst nicht immer sagen, ich bin dankbar für. Ich habe mal geprobt, irgendwie immer mal wieder zu sagen, bei jedes Moment, wo ich gedacht habe, ich bin dankbar. Und dankbar ist tatsächlich, so wie ich da geschrieben habe, more than a feeling. Das ist mal so ein Lied von Boston, noch vor ich geboren wurde, glaube ich, oder so ungefähr. Es ist mehr als ein Gefühl. Ich meine, es ist nicht, ich fühle mich jetzt dankbar oder ich fühle mich nicht dankbar. Es ist tatsächlich so wie auch wie Liebe, Verliebtheit. Ja, am Anfang ist man verliebt, aber irgendwann gibt es auch eine Entscheidung. Wie Glauben. Ein Gefühl ist schön, ist auch gut, ist auch wichtig. Aber es gibt auch Momente, wo man nichts fühlt. Oder man dann doch sagt, ich habe diese Entscheidung getroffen. Das heißt, die Gefühle sind super, aber lass die Gefühle nicht beherrschen. Im Sinne von, jetzt fühle ich mich, mi. Dann wird es mal Zeit zu entscheiden und sagen, ich gehe mal zu dieser Dankbarkeit. Und wenn man denkt, was habe ich, wofür ich dankbar sein kann? Ich glaube, die meisten haben so wie ich etwas in der Hosentasche. Autoschlüssel, Hausschlüssel, Fahrradschlüssel. Gut, die nicht. Ich meine, ich habe zu viele Fahrräder als Holländer. Aber das sind alles Sachen, wofür ich dankbar bin. Und es gibt bestimmt allerhande Versicherungspolizen zu Hause, viel zu viele, glaube ich, immer. Man ist überversichert. Sache, wofür man dankbar ist. Gut, ich entscheide mich dafür, dankbar zu sein. Aber dieser Schlüssel, ich meine, Dankbarkeit ist so wie dieser Schlüssel. Ich meine, es ist schön, so ein Schlüssel. Punkt. Schön. Kann man dran schauen. Schöner Schlüssel. Aber funktioniert nicht. So ein Schlüssel funktioniert nur, wenn ich damit etwas mache. Das heißt, diese Dankbarkeit funktioniert nur, wenn ich damit etwas mache, damit das mal tatsächlich ein Teil von meinem Leben wird. Und ich muss sagen, ihr kennt bestimmt auch mal diese Leute, die mal leben aus Dankbarkeit. Und diese Leute, die leben aus dieser Mimimi. Und es ist die Frage, was sind die angenehmere Personen? Ich meine, leben aus Dankbarkeit hat auch so seine Vorteile. Und genau, diese Schlüssel, mach etwas damit. Entscheide dich für Dankbarkeit, mach etwas damit. Das heißt, die Frage ist, genau, das Außergewöhnliche. Sehe ich in all diese normale Sachen, all diese gewöhnliche Sachen, sehe ich das Außergewöhnliche? Wofür bin ich dankbaar? Und entscheide ich mich dan auch dafür, dankbaar zu sein? Genau, das war der erste Punkt. Ich habe drei Punkte, drei Dimensionen, könnte man sagen. Dann bin ich wieder bei der Arbeit, drei Punkte. Erster Punkt, wofür bin ich dann dankbaar? Und entscheide ich mich dafür? Genau, ich bin dankbaar. Letzte Woche hat auch die Sandra mehrere Punkte aufgeschrieben. Und ja, ich bin dankbar. Gut, ich habe auch gelernt, man kann natürlich Betonung irgendwo in einen Satz reinlegen. Ich bin dankbar. Oder ich bin dankbar. Ist das nicht ein bisschen egoistisch, zu sagen, ich habe das, ich habe ein Auto, ich habe ein Haus. Na ja, gut, wir mieten. Aber ich habe. Bei vielen Sachen, wofür wir dankbaar sind, geht es auch darum. Das geht nicht um was ich habe, aber es geht auch darum, was hat jemand für mich getan. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass die mich erzogen haben, dass die mich christlich erzogen haben. Dass ich ein unglaubliches, gutes Fundament habe. Ich bin meiner Frau dankbar, dass die mich immer mal wieder dahin lenkt, wo ich meine, dass ich da nicht heen gehen sollte, aber was dann doch gut für mich ist. Und es, ja, ihr lacht, aber dat is mij niet. Ich meine, das ist, oft sind Sachen ärgerlich, wo man sagt, ja, muss nicht so sein, aber wenn du rückblickst, ja, was war doch gut. Und oft sind das Personen, wo man sagt, genau, diese Person hat etwas Gutes für mich getan. Und für mich hat diese Gottesdienst, oder die Vorbereitung für die Predigt, hat mal vor vielen Monaten angefangen eigentlich. Das wusste ich nicht und ich bin Frank auch sehr dankbar, dass er mich genau gefragt hat für diese Sonntag. Wel, das passt bei unserem Mitarbeiterfest und da haben wir solche Kärtchen gehabt. Habt ihr das gesehen? Habt ihr die auch mal gesehen? Genau. Wer das nicht sehen kann, das da. Ja, genau. Ein Kärtchen, ja. Sorry, Kärtchen mit, wie ist das? Obst? Himbeeren, Brombeeren, allerhande beeren, die man essen kann. Mit daaronder, ernte mal wieder dank. Genau, de stil van dieses Kärtchen was, genau, auf der Rückseite stand eine Adresse, ein Person mit einer Adresse. Schreib mal etwas drauf, was du so schätzt in diese Person. Ich werde das nicht vorlesen, aber das Kärtchen war sehr wichtig für mich. Das war das richtige Kärtchen im richtigen Moment. Und genau, da denke ich auch wieder, genau, das ist auch, ich bin dieser Person dankbar. Ich bin die Organisation von diesem Mitarbeiterfest dankbar, dass die das gemacht haben, das bedacht haben, dass diese Person es geschrieben hat, dass ich das Kärtchen bekommen habe, zufälligerweise, genau, dieses Kärtchen für mich, diese Botschaft für mich, genau, dass ich das heute dann auch bei euch sagen kann, das sind die kleinen Momente, wo Gott eingreift und wo Leute benutzt werden, um mal Danke zu sagen, was genau sehr wertvoll ist. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist heute. Hat schon jemand mal Dankeschön gesagt? Ich meine, sonst könnt ihr mal zu Person links und Person rechts sagen, danke, dass du da bist. Und genau ist die Frage, wie ist das dann, um Dankeschön zu sagen? Leicht, oder? Gut, war jetzt ein Befehl von, oder ein Auftrag von mir. Aber ich meine, das zu sagen, das geht doch eigentlich. Das zu empfangen, wie ist das denn? Ich meine, der eine sagt gerne, ja, finde ich schön, der andere sagt, naja, du musst nicht übertreiben. Aber grundsätzlich finden wir es doch schön, wenn jemand sich kümmert um uns, mal mit uns redet, mal Dankeschön sagt. Und Genau, diese Wertschätzung zusammen tut uns gut. Und da ist natürlich die Frage für mich, wem bin ich dankbar? Habe ich mich mal Gedanken gemacht überhaupt? Sehe ich überhaupt, dass jemand etwas Gutes für mich tut? Genau, die Kinder, dass die Brotdose da ist. Ich meine, das dauert meistens, bis die ein bisschen älter sind. Genau, die Frage ist, wem bin ich dankbar? Und sage ich das auch? Nou, dat was mijn tweede punt. Wem ben ik dankbaar? En ik moet ook zeggen, ik ben ook dankbaar tatsächlich voor techniek, dat deze predigten ook opgenomen werden, online zijn. Ook die personen die jetzt online zuhören, schön dat du da bist, had ook iemand zu dir gesagt. Ik heb ook tatsächlich feedback bekommen. Es gibt tatsächlich personen die deze predigten hören en dat ook toll vinden en dan ook feedback geven. Dat had mij ook goed gedaan. Das heißt tatsächlich, ich bin jemandem dankbar, weil da Feedback kommt. Gut, auch hier kann man natürlich wieder sagen, ich bin jemandem dankbar oder ich bin jemandem dankbar. Ist wieder die Frage, ist das dann wieder ein bisschen egoistisch? Dreht alles mal wieder um diese Person hier, um mein Ich, ja, dass ich mich gut fühle, dass jemand etwas zu mir sagt? Genau. Antwort kann man schon raten, nein, natürlich nicht. Und das hat zu tun mit dieser dritten Dimension, dieser dritten Richtung. Ja, es ist schön, wenn ich mich gut fühle, wenn ich mal dankbar bin für was passiert. Es ist schön, wenn wir das mal miteinander teilen. Aber wir machen das hier auch in der Gemeinde. Und natürlich ist die Frage, ja, schön, Erntedank, aber wieso vieren wir eigentlich Erntedank in der Gemeinde? So etwas wie Danke für die Ernte, das wird über die ganze Erde gefeiert. Nicht unbedingt in Kirchen, auch in anderen Religionen und Nicht-Religionen ist man dankbar für das, was das Land gibt. Wieso machen wir das in der Gemeinde? Gut, dann werfen wir mal einen Blick in die Bibel. Und ich habe mal so ein paar Textschnipseln mitgenommen und ich lade euch natürlich auch ein, gerne mitzulesen, damit ihr auch mal kontrollieren könnt, ob ich nicht etwas mal copy und paste, gute wissenschaftliche Praxis. Schau doch auch mal, tatsächlich stimmt das alles, was ich sage. Ich habe ein paar Texte aus dem Alten Testament nachher. Hauptteil kommt aus Johannes 7 bis 9. Zuerst Exodus, 2. Mose 23, wo das Volk Israel in der Wüste ist, unterwegs von Ägypten zum versprochenen Land. Das heißt, die sind noch in der Wüste. Und da gibt es natürlich allerhande Sachen, die passieren. Und ja, schöne Sachen. Paar, viel niet zo schöne zaken. En God redet ook en gibt ook ja, geboten. En jetzt gibt es hier een paar geboten die ik eigenlijk zeer schön finde. Wel, er sagt: dreimal im Jahr solltest du mir ein Fest feiern. Ich meine, das ist doch ein toller Gott. Ne? Ein Gott, der sagt: ihr solltet mal ein Fest feiern. Ich meine, machen wir gerne. Wann machen wir die Feste? Mal ungesäuerte Brote. Dann gibt es ein Fest am Anfang der Ernte und dann gibt es ein Fest hier, der Lese am Ende des Jahres. Das heißt, wann alles mal eingebracht ist, wann die Ernte mal fertig ist. Und genau, das sind drei Feste, die wir feiern sollen. Und dann sagt er in Deuteronomium 5. Mose, erklärt er das ein bisschen. Da sagt er, das letzte Fest. Das ist ein ganz besonderes Fest. Ich weiß nicht, ich meine, wir hatten hier mal unser Mitarbeiterfest, so von 7 bis 9, 10, vielleicht ein bisschen später, aber das sind nur 3 Stunden. Da sagt Gott, ihr solltet dieses Laubhüttenfest 7 Tage lang feiern. Ich meine, ja, das kann man sagen, das ist schon ein Auftrag. 7 Tage Fest feiern, das ist mal cool. Genau, wer sollte das Fest feiern? Du solltest an dem Fest fröhlich sein, genau, das heißt, du. Doe die daar zit. Zult het vreugdig zijn. Genau, geen mimimi, maar wanneer een fest feiert. Goed, bij de meeste festen is het schon schön. Ik moet zeggen, ik was op deze conferentie, want dat had 6 dagen gedauert. Dan was ik ook ziemlich fertig. Goed, dat was ook arbeid, geen fest. Man zult aan deze fest vreugdig zijn. En wer zal aan deze fest vreugdig zijn? Goed, du, God spricht zu Israel. Genau, die Männer und die Frauen. Aber nicht nur du, auch Sohn und Tochter, auch Slaven, Sklavin, genau, die dann kein Land haben, aber das mit genießen dürfen. Die Leviten haben kein Land gehabt, deswegen auch keine Ernte, aber die haben das mitbekommen von het Volk Israel. Aber auch die Fremden, Weisen und Witwen, die in den Stadtbereichen wohnen, genau, die gar nichts haben, die da einfach nicht rondkommen können. Und genau, die sind eingeladen zum Fest. So etwas wie ein Nachbarschaftsfest, aber dann 7 Tage. Auf een parkplatz, hier de ganze Zeit. Und genau, alle sind eingeladen und es gibt nicht mal die Aussage, naja, du gehörst nicht dabei oder gehst du mal wieder zurück zu dein eigenes Land. Die dürfen alle da mitfeiern. Genau, und was sollen die feiern? 7 Tage lang sollen die feiern. Und die sollen feiern, dass es da Ernte gibt, genau, so wie wir hier auch sehen. Obst, Gemüse. Das, was wir essen können, das, was wir trinken können und natürlich auch die Arbeit deiner Hände. Ich meine, das gilt speziell auch für uns heutzutage, glaube ich, wo wir, naja, jedenfalls ich, wenig mit, na gut, ein bisschen Kräuter, das geht noch gerade. Aber sonst essen, ich bin froh, dass ich arbeiten kann. Ich habe genau die Arbeit gefunden, die ich konnte, alles andere ging nicht. Und das macht Spaß und ich bekomme dafür tatsächlich noch ein bisschen Geld auch, das ist auch schön und damit kann ich leben. Und dafür bin ich Gott tatsächlich unglaublich dankbar. Diese Gesetze hat das Volk Israel in de Wüste bekommen. Die hatten gar kein Land. Das heißt, das war schon eine Aussage, ihr sollt het mal feiern, 7 Tage. Und die waren in de Wüste und haben gemeint, ja, schön, wir sind hier einfach. Es gibt hier nichts zu ernten. Es gibt noch gar kein Land. Trotzdem sagt Gott schon, ihr sollt het mal feiern. Dan sagt hier, du solltest 7 Tage feiern. Ich sage, wir sollen einfach 365 Tage feiern. Und wenn wir Glück haben, ist es ein Schaltjahr, dann dürfen wir noch einen Tag extra feiern. Das Volk hat das gefeiert. Und natürlich, als die eingezogen sind, wurde das, naja, wie sagt man, institutionalisiert. Das hat man so einen Platz gefunden. De Tempel wurde gebaut. De zweite Tempel wurde gebaut. Und die haben dann das Laubhüttenfest gefeiert. So gut. Und das Wort Sukkot, das ist die Erinnerung an diese Wüstenwanderung. Genau an der Zeit, wo die nichts hatten, wo es nicht gut ging. Das Wort benutzen wir dann auch nochmal, wenn wir sagen, es geht uns in diesem Moment nicht so gut. Ich fühle mich nicht so und irgendwie alle Umstände sind nicht optimal. Ich bin in einer Art von Wüstenzeit. Ist cool, dass Gott genau in diese Wüstenzeit an das Volk diese Versprechungen gab. Ihr sollt het dann feiern. Es gibt ein Ende an dieser Wüstezeit. Und die sollten das Fest feiern. Die haben dann in Hütten gewohnt. Und genau bei diesem Sukkotfeest war die Idee, bau dann eine Hütte. Gut, Hütte, ganz so wie man mir da abgebildet, ein bisschen ganz provisorisch. Genau, das heißt dann auch, es ist ein Provisorium, ganz einfach. Sprich, schützt ein bisschen gegen die Sonne. Man kann da essen, man kann da auch schlafen. Genau, in Zelten leben. Ich meine, als Musketier finde ich das mal super, zo'n Wochenende. Aber da ist unser Zelt ist natürlich wasserdicht. Das Ding ist da nicht wasserdicht. Das macht es schon ein bisschen weniger prickelnd. Genau, das ist natürlich schon, erinnert und denkt daran, ihr habt in die Wüste gelebt. Und ja, es gab so ein bisschen Schutz, aber das ist nur zeitlich. Es gibt da nochmal ein Ende dran. Und genau, auf dem Laubhüttenfest, diese Sukkotfest, hat das Volk Israel dann gefeiert. Die haben diese Hütte gebaut. 7 Tage lang haben die gefeiert. Und da gibt es auch mal Dokumente von in der jüdischen Tradition, wie das dann tatsächlich damals gefeiert wurde. Und da gibt es diese mehrere Aussagen, wie das gesehen hat. Und der Höhepunkt kam am 7. Tag. Und da gibt es de zogenaamde Wasserschöpfzeremonie. Schönes Wort für Scrabble. Das Wort müsst ihr euch mal merken. Nicht für Scrabble, aber für nachher. Wasserschöpfzeremonie. Was passierte daar? Die sind dann zum Teich von Siloam gegangen. Die haben daar mit einem goldenen Gefäß Wasser aus diesem Teich geholt. In een Prozession durch de Wassertor auf dem Tempelgelände gebracht. Und da gab es nochmal Trompeten. Auf dem Tempelgelände, bei dem Tempel, gab es ein Altar. Da gab es 2 große Schalen mit Löchern. Das ist natürlich blöd. Das heißt, alles, was reingießt, fließt wieder raus. Es gab zwei von diesen Schalen. Eine wurde mit dieses Wasser gefüllt und das andere mit Wein. Du kannst je mal vorstellen, wenn ich dann mal hier zwei von diesen großen Gefäßen habe und ich fülle ich mit Wasser und mit Wein, dann wird es hier ziemlich nass. Genau. Das war nicht alles. Ich meine, es gibt noch ein Teil 2. Tempel hat natürlich dieses Teil, wo nur die, wo de Tempel selber war, wo nur die Priester kommen durften. Da gab es nochmal einen Hof für die Männer und da vorne nochmal ein Vorhof, wo auch die Frauen kommen durften. Das heißt, auf dem Vorhof, Frauenvorhof, wo dann alle kommen durften, da wurde es festlich illuminiert. Das heißt, es gab Licht. Und da kamen alle Pilger zusammen. Und genau, das ist natürlich schön, wenn man es Licht macht. Als es dunkel wurde, dann waren ze natuurlijk ziemlich hell. Fakkel, andere lichter. Die Leviten die hebben daar gezongen. Met, genau, wie er steeds flöten, saiteninstrumenten. Es gab diese Trompetensignalen. Das heißt, es gab daar een super tolle Lobpreis. Und es gab een Lobpreis. Nicht nur een Lobpreis. Niet zo wie, wir machen hier Musik, ihr singt mal völlig mit. Das Höhepunkt war natürlich auch, dass die besonders religiöse Männer im Hof mit Fakkeln in de handen getanzt haben. Versucht eens maar mich das mal vorzustellen, wie das dann hier aussehen würde. Und dann sind das die Ältesten, die dann mit Fackeln so rund tanzen. Ich meine, das war natürlich ganz ein Spektakel. Ziemlich lauter Lobpreis. Alle haben mitgemacht. Licht. Es gab dieses Wasser, was da geflossen hat. Das war eine richtige große Feier. Das war am letzten Tag von dieser Sukkot-Feier. Gut. Sagt man, ja. Das hat es vorgemacht, wir machen das nicht. Wir können das schon machen, ich meine Fackeln, ja, geh mal zu den Musketieren, sage ich mal, da gibt es auch mal Fackeln. Aber sonst, schön das alles, Tempo gibt es nicht mehr. So what? Na und? Was bringt mir das? Gut, man kann sagen, die Juden feiern noch immer dieses Fest. 7 Tage, 7. bis 24. Oktober. Und nicht nur die Israeliten feiern das jetzt noch. Was für uns natürlich relevant ist, zu sagen, okay, jetzt feiern wir hier Erntedank in der Gemeinde. Es gibt keine Aussage wie, ja, wir feiern Ostern, wir feiern Weihnachten. Wie ist das mit Erntedank? Es gibt nicht so eine ganz deutliche, standardchristliche Einfüllung von dieses Fest. Wann man aber Johannes 7 aufschlägt, und ich sage mal Johannes 7 bis 9, ja, das ist eine lange Geschichte, sollte man zu Hause mal lesen. Ich gehe nicht die ganze Kapitel durch, ich nehme nur ein paar Textstellen raus. Kann man zu Hause lesen, wer sagt, lesen ist nicht so mein Ding. Ich würde mal sagen, das sind so 10, 12 Insta-Stories vielleicht. Kriegt man hin. Johannes 7, das fängt mal an mit das Laubhüttenfest der Juden war nah. Genau, das heißt, das wurde explizit erwähnt. Und dann sagen die Jünger, wir sollen nach Jerusalem gehen. Jesus sagt, ist noch nicht meine Zeit, geht ihr doch. Ja, nein, die Jünger gehen. Und dann steht da auch, Jesus geht dann ein paar Tage später. Und Jesus redet dann, erzählt Sachen. Ich meine, er zieht natürlich schon Aufmerksamkeit. Und dann am letzten Tag des Festes, genau, was war am letzten Tag des Festes? Genau, diese Wasserschöpfzeremonie, genau. Am letzten Tag des Festes stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Die Leute haben natürlich gesehen, es gibt da diese Gefäße, das Wasser wird reingeworfen. Und Jesus sagt, ihr habt das Wasser gesehen, ich erzähle euch mal, glaub an mir. Und aus dir werden diese Ströme von Wasser fließen. Ich meine, Jesus passt sich an was die Personen damals erlebt haben, was die gesehen haben, wo die waren, und sagt dann, hey, was ihr jetzt mal mitmacht, da bin ich die Erfüllung. Ich meine, für mich ist das so eine Textstelle, ich habe Johannes 7 und 8 und 9 zigmal gelesen. Ich habe das nie irgendwie mit dieser Zeremonie oder dieses ganze Konzept verbunden. Ich habe nur einzelne Geschichten aus diesem Kapitel gelesen und gedacht, ja, kenne ich schon. Das ist Gefahr, wenn man vielleicht längere Zeit in einer Gemeinde ist. Ja, kenne ich schon. Babygeschichte, verlorene Sohn, kenne ich schon. Weihnachten, kenne ich schon. Habe ich mir öfters gehabt mit. Ich meine, das wird ganz gewohnt. Das Außergewöhnliche, das Verlieren, wird ziemlich schnell aus dem Auge. da war es natürlich ganz klar. Die Priester, die haben natürlich gleich mal, die Leviten, das war ganz klar, Jesus behauptet hier, dass er mal Gott ist. Oder dass, ich meine, im Tempel fließt das Wasser und das ist das Wasser aus diesem Teich. Deswegen gibt es so viele Diskussionen. Dann gibt es Diskussionen bis im Sanhedrin. Genau, und es gibt Diskussionen. Und wie ist das so oft mit Diskussionen, wenn man die ein bisschen länger dauern? Alle gehen nach Hause. Das ist so ein Satz, wo ich denke, ja, damit endet Johannes 7. Aber womit fängt Johannes 8 an? Die gingen alle nach Hause. Aber Jesus ging zum Ölberg. Auch das kennen wir von ein paar jaar später, of een jaar später vielleicht. Hij gaat daarheen om te beten. En de nächste taak, genau, dat is dan de taak na deze Wasserschöpfzeremonie, met deze Wasser en deze Lichtefest. Dat is dan de taak na deze Höhepunkt. Dat is ook in de jüdische Traditie de taak van het Gesetz, de taak des Gesetzes. Geht Jesus wieder in die Stad, zur Tempel. Er redet, er predigt, er setzt sich hin. Und es gibt natürlich wieder Diskussionen. Zufälligerweise haben die dann genau eine Frau gefunden, die Ehebruch begangen hat. Diesen Mann haben die dann nicht ertappt, aber diese Frau schon, was interessant ist. Ich meine, da hilft auch ein Gendersternchen nicht wirklich. Da gibt es wieder Diskussionen, weil die Frau hat dieses Gesetz gebrochen und das ist dieser Tag des Gesetzes. Genau. Wie ist das denn? Wird geredet, wird diskutiert. Und was sagt Jesus dann? Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Genau, die haben einen Tag vorher am Abend dieses Lichtefest gesehen, erlebt. Diese Fackeln, diese besonders religiösen Männer, die da rundgegangen sind. Und Jesus sagt, schön, aber ich bin diese Erfüllung davon. Gibt es natürlich wieder viele Diskussionen, weil ich meine, Jesus behauptet wieder, dass er Gott ist. Irgendwie auch wieder, ich meine, wir fokussieren oft auf diese Teilstellen in so einem Kapitel, damit dieses ganze Konzept verloren geht. Ich kenne diese Geschichte mit dieser Frau und diese Diskussion und genau, wer ohne Sünde ist, werfe de erste Stein. Ja, kenne ich, genau, abgehakt. Nicht abgehakt, das ist außergewöhnlich. Jesus behauptet hier tatsächlich Gott der Sohn zu sein, mehr als nur das Gesetz. Und das findet dann sein Klimax in Johannes 9. Auch wieder eine schöne Geschichte, was passiert da? Ein Mann, der blind geboren ist und die Leute fragen, hey, schöner theologischer Fall. Was ist hier passiert? Hat er gesündigt oder seine Eltern? Ich meine, er ist blind geboren, deswegen, ich meine, das ist nicht sein Schuld, deswegen haben seine Eltern noch etwas falsch gemacht, oder? Jesus erzählt dann natürlich hier, okay, das geht nicht darum, was er gemacht hat, was seine Eltern gemacht haben, aber dass die Werke von Gottes offenbar werden. Genau, jetzt sollen die offenbar werden. Am Anfang hat er gesagt, ich gehe noch nicht nach Jerusalem, es ist noch nicht mein Zeit. Jetzt fängt es mal an, dass es sein Zeit wird. Es wird offenbar, es wird mal klar, dass Jesus sagt, dass die Leute wirklich verstehen, wer ich bin. Weil die Leute haben auch gefragt, das ist alles, was du sagst. Ist schön, dass du sagst, du bist Licht der Welt und dieses Wasser. Aber wer hat dich gesandt? Welche Vollmacht hast du? Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Und damit mal klar wird, dass er das Licht der Welt ist, sagt er zu diesem Mann. Dann macht zuerst mal so ein bisschen Schlamm, streicht das seine Augen und sagt dann, geh und wasch dich im Teich Siloam. Genau, dieses Teich, wo die das Wasser rausgeholt haben am Lichtefest, um das auf dem Altar zu werfen. Da müsste er hin. Wo Jesus natürlich wieder sagt, hey, ihr wisst das noch, hè? Gestern, weißt du noch, das Wasser, das kam aus diesem Teich, auf dem Altar, genau, ich bin das Wasser, es gab diese Lichtefest, ich bin das Licht. Und natürlich so ein kleine Zeile von Johannes, damit ihr das noch alles nicht kapiert habt, was bedeutet eigentlich Siloam? Schreibt Johannes dann auch, das heißt der Gesandte. Genau, wer hat dich gesandt, haben die Leute gefragt an Jesus. Gut, Gott hat mich gesandt. Ich bin der Gott. Und er wusste sich, er konnte sehen. Genau, für mich auch das ganz Interessante in dieser ganzen Geschichte ist, das sind so ein paar Verse, wo ich dann mal denke, Ja, Johannes schrijft er was. Aber wieso? Weshalb schrijft er die Sache? Ihr müsst das mal zu Hause alles lesen. Ich meine, ich habe Material für 2 Stunden, 3 Stunden. Aber das wollte ich nicht antun. In Johannes 7 schrijft... Genau, Jesus, du erst mal, das Laubhüttenfest war. Und Jesus sagt, okay, die Jungen sagen, geh dann mehr. Und naja, das ist so ein bisschen diese Diskussion. Ja, geh in Jerusalem, damit die auch sehen, wer du bist. Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Gut, ich habe das gelesen, aber ich dachte, ja, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ja, stimmt. Als de Geschichte wird mal klar, zijn Zeit ist noch nicht gekommen. Meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Bis ich dann natürlich gelesen habe, ich meine, schön, das gibt es dieses Laubhüttenfest, aber was passiert vor dem Laubhüttenfest? Da gibt es ein paar Tage vor dem Laubhüttenfest der große Versöhnungstag. So ein paar Tage vor dem Laubhüttenfest, genau, das Laubhüttenfest daarna. Jesus sagt, diese große Versöhnungstag, das ist jetzt noch nicht der Fall. Jetzt ist noch nicht diese große Versöhnung da. Es kommt, aber es ist noch nicht da. Deswegen will er da nicht hingehen. Und Johannes schreibt dann auch später, nach diesem Text mit diesem lebendigen Wasser. Es macht immer mal Sinn, ein Vers vorher und nachher auch mitzulesen. Das schreibt Johannes nochmal dazu. Ja, Jesus sagt natürlich schon, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Johannes schreibt dann so, das hat er gesagt, weil er meinte dann der Geist, den allen empfangen sollten, die aan ihn glauben, denn de Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Genau, das heißt, Johannes springt so ein bisschen, so eine Art von Spoiler, ich sag mal schon, ja, das sagt er jetzt schon, aber das kommt erst später. Und Jesus sagt hier, ich bin Gottes Sohn, ich bin von Gott gesandt, ich bin das Licht, was dein Leben hell gibt, wo du dann mit all diesen Gesetzen mal weißt, wo du hingehen sollst. Nicht irgendwie mal sagen, ich muss mich unbedingt an diese Gesetze halten, aber du wirst, du läufst in dieses helles Licht, damit du mal weißt, dass Gott dich zeigt, wo du hingehen sollst. Ich meine, im Dunkel laufen wird, ist ziemlich schwierig. Und ja, wir Musketiere, wir haben diese Sternlampe, ist schön, aber dann sieht man nur so'n kleines Teil. Dann läuft man wirklich in eine helle Umgebung. Dann weiß man, wo man hingehen muss. Und Jesus ist doch nicht verherrlicht. Das Verherrlichen, das kommt dann ein Jahr, vielleicht 2 Jahre später. Und das Verherrlichen hat alles damit zu tun, wieder so'n Geschichte, die ich kenne. Wir haben das Kreuz jetzt ein bisschen versteckt, da hinten. Weil tatsächlich ernte Dank, genau, diese Dank steht im Vordergrund. Aber diese Danktisch kann nur im Vordergrund stehen, weil da hinten dieses Kreuz steht. Weil das Verherrlichen bei Jesus bedeutet, dass er tatsächlich mal diese essentielle Trennung, die es gibt zwischen uns und Gott, wegnimmt. Das Ergebnis von dieser essentiellen Trennung war der Tod. Das können wir in 1. Mose lesen. Das heißt, wenn diese Tod weggenommen wird, wird diese Trennung auch mit weggenommen. Und in Johannes 19, auch wieder so eine Stelle, die ich sehr oft gelesen habe, Kreuzigung, stellen die ich gelesen habe, ja, das ist ein Beweis, dass Jesus wirklich tot war. Dus ik immer die Frage, war Jesus wirklich tot? Is er wirklich auferstanden? Normaal werden die Beine gebrochen, aber bei Jesus nicht, weil die haben schon gesehen, die waren gestorben, haben dann diese Lanz in seine Seite gestochen. Und da kam dann Wasser und Blut raus. Genau, Jesus war wirklich tot. Die haben diese Lanz in seine Seite gestochen. Da floss Blut und Wasser heraus. Das ist ein Zeichen, dass man wirklich tot ist. Dass irgendwie dieses Blut dann getrennt wird in Rot und diese Hellflüssigkeit. Aber das schreibt Johannes auch nicht umsonst. Ich meine, da hat gerade mal so vor ein paar Kapiteln geschrieben. Es gab diese 2 Gefäße auf dem Altar in de Tempel. Das eine Gefäß, da wurde Wasser reingeworfen, Vlies raus. Das andere Gefäß, da wurde Wein reingeworfen. Genau, dieses Weiße und dieses Rote. Genau, aus meiner Sicht. Wieder so ein Hinweis auf diese Wasserzeremonie. Jesus stirbt, es gibt diese Wasser und Blut, Wasser und Wein, wo klar wird, genau, auf diesem Altar in de Tempel, natürlich, da würde normalerweise nicht Wasser und Wein irgendwie mal ausgegossen. Da würde auch tatsächlich das Lamm auf der Versöhnungstag De andere opvers worden daar geslachtet. Daar had ook bloed geflossen. Johannes macht hier klaar. Deze Jezus had met deze dood. En met zijn overstanding, was er dan nachher erzählt. Deze essentiële trennung weggenomen. En wer dat zo oft gelesen had, dat is vielleicht ziemlich gewoon geworden. Maar dat is außergewöhnlich. Dat kan ik niet oft betonen. Dat wat we alle zoals normaal aannemen, is eigenlijk außergewöhnlich. Wofür bin ich dankbar? Ja, ist das ganz materiell? Ist das irgendwie, damit es mir wohl geht? Ist das mal meine Kontakte mit anderen? Oder hat es tatsächlich noch diese dritte Dimension? Geht es noch einen Schritt tiefer? Hat es auch damit zu tun, mit wer ich bin, in meiner Beziehung zu Jesus, zu Gott? Welche Rolle spielt Jesus da? Und gebe ich ihm auch die Ehre? Und es gibt nachher auch die Möglichkeit, das hier zu erzählen. Es gibt einen Moment, um mal zu sagen, okay, da habe ich Jesus tatsächlich gespürt in meinem Leben, da bin ich ihm dankbar. Und ich lade euch ein, das auch zu tun. Und genau wenn du sagst, es ist nicht so mein Ding, hier vorne zu stehen, das habe ich auch immer gesagt. Mittlerweile finde ich es schön, aber es geht nicht darum, dass da jemand steht und man sagt, hey, schau doch mal, wie gut ich bin oder wie gut ich das erzählen kann. Nein, es geht darum, ein Zeugnis zu geben, was hat Jesus in mein Leben getan? Was habe ich da gespürt? Ich will ihm gerne diesen Dank geben. Und dann sagst du, das mache ich nicht so oft oder eher nicht. Das ist, glaube ich, genau der Punkt, wo das für dich ist. Musst du es natürlich nicht machen. Du kannst auch gerne mal sitzen und zuhören, wie Jesus im Leben von anderen Personen gewirkt hat. Das finde ich super, um zu hören. Weil das ermutigt auch. Ich meine, es ist natürlich schön, um das zu erzählen, aber es ist auch schön, das von anderen zu hören. Ich habe oft, dass ich dankbar werde, wenn ich andere höre, was in ihrem Leben passiert ist. Und wenn du dann sagst, schön, was du da alles erzählt hast, ja, schöne Theorie, Theologie, aber mit diesem Jesus kann ich nicht so viel anfangen. Es gibt nach der Gottesdienst auch die Möglichkeit, hier mit Personen zu reden, ich bin natürlich auch noch hier, können wir gerne nochmal weiter, tiefer darüber reden. Wir haben jetzt mal Moment om te bedenken wofür we dankbaar zijn. We hebben tijd van loopprijs om God te danken voor wat hij gemaakt had, om Jezus te danken, en dan nachher tijd voor deze zeugnissen. Amen.